Warum lernen wir eigentlich alle mit 18, wie die stabile Seitenlage funktioniert, also Erste Hilfe, aber haben keine Ahnung, wie wir Menschen in psychischen, in mentalen Krisen unterstützen können? Mentale Erste Hilfe nennt sich sowas. Und genau darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge mit Dr. Stefanie Schöler. Außerdem sprechen wir über psychische Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und noch viel mehr. Viel Freude beim Hören der Folge.
So lange allein gelaufen, dieser Weg, der war nicht leicht. Viel zu lang geschwiegen, haben damit nichts erreicht. Viel zu lang gedacht, dass wir
Hallo und herzlich willkommen hier im Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Ich bin Mai Nguyen, heute deine Host hier im Podcast. Und du hast ja auch gerade schon das Thema gehört, worum es bei uns hier geht. Das heißt, wenn du gerade neu über uns gestolpert bist, schau gerne auf dich, was du heute brauchst, ob es dir gerade gut tut, weiterzuhören, ob du zwischendrin eine Pause brauchst oder vielleicht auch die Folge, wann anders oder mit wem anders weiterhören magst. Der Podcast wird dir kostenlos präsentiert von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation. Das heißt, bei uns gibt es seit 250 Folgen keine Paywall. Du kannst alle Folgen, alles Wissen kostenlos anhören. Wenn du uns unterstützen magst mit unserer gemeinnützigen Arbeit, mehr Traumawissen in die Welt zu tragen, freuen wir uns riesig, wenn du uns eine Spende dalässt. Du kannst einmal spenden oder auch eine Spendenmitgliedschaft abschließen, wo du monatlich, jährlich oder wie auch immer regelmäßig etwas spenden kannst, wenn du magst. Damit würdest du uns ganz, 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 ganz doll unterstützen als gemeinnützige Organisation. Und damit mag ich das Spotlight rüberlenken auf unseren heutigen Gast hier im Podcast. Es hat lange gedauert. Ich glaube, wir versuchen seit 2 Jahren einen Termin zu finden. Und heute, und heute ist es finally soweit. Dr. Stefanie Schöler vom Arbeitsschutzuniversum. Stefanie hat einen Doktor in Psychologie gemacht. Da erzählst du uns vielleicht nachher noch ein bisschen mehr dazu, Stefanie. Und ihr großes Thema ist mentale Gesundheit und bisher mit Hauptfokus im Arbeitsbereich, ja, mein Arbeitsschutz ist nämlich nicht nur Stahlkappschuhe und Helm, sondern eben auch mentale Gesundheit und jetzt auch, ja, immer mehr auch größere Bereiche, aber ich lasse das mal so ein bisschen offen, weil du darfst ja auch noch ein bisschen was erzählen. Und damit erstmal, Stefanie, hallo und herzlich willkommen, schön, dass wir es geschafft haben.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf und wir über das Thema mentale Gesundheit in Klammern am Arbeitsplatz, weil natürlich nicht nur am Arbeitsplatz, aber dass wir da ein bisschen in die Tiefe gehen können. Ja, ist definitiv ein Herzensthema von mir. Mein Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit Unternehmen und da war eben aus dem Bereich des Arbeitsschutzes heraus immer wieder die psychologische Seite mit reinzubringen, die tatsächlich sogar rechtlich auch festgelegt ist. Also ein Arbeitgeber muss auf uns aufpassen, nicht nur physisch, sondern auch psychisch, während wir an der Arbeit sind. Und dazu gehört zum Beispiel sowas wie eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung, aber auch die Ausbildung von mentalen Ersthelfenden, Bereitstellung von Ressourcen und so weiter und so fort. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich dieses Thema ja vertiefen darf und da auch Unternehmen begleiten, aber auch Menschen im Einzelcoaching begleiten und einfach ja vielleicht aus dem Gedanken heraus, dass wir häufig sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit, während der Arbeit verbringen, dass oft Kollegen und Führungskräfte die Menschen sind, mit denen wir fast mehr Zeit verbringen als mit Familie und PartnerInnen. Und dass es da umso wichtiger ist oder genauso wichtig vielleicht wie im Privatbereich, dass wir eben auch ja, auf die mentale Gesundheit schauen.
Genau so ist es. Und du hast ja schon ganz, ganz viel erzählt und benannt so an Buzzwords, wo ich mit dir heute ein bisschen reinschauen mag, weil ganz viel davon ja gar nicht so bekannt ist, ne? Also starten wir mal direkt beim Thema psychische Gefährdungsbeurteilung, ne? Also ist erstmal irgendwie ein großes Wort, aber was ist das eigentlich genau? Und also ich muss ehrlich sagen, bis ich dich kennengelernt habe vor ein paar Jahren, war mir nicht klar, dass Arbeitgebende auch dafür sorgen müssen, dass unser Arbeitsplatz nicht nur physisch sicher ist, ne? Also ich komme ja aus einem Großkonzern, so produzierender Betrieb, Chemieunternehmen, ne? So Klassiker bei uns war ja so Handlauf benutzen, ne? Also wir haben regelmäßig Schulungen gehabt, wo es hieß Handlauf benutzen, und es gab irgendwann auch mal, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Joke war oder ob dem tatsächlich so war, dass das häufigste Schild auf unserem Werksgelände bitte Handlauf benutzen war. Halte ich nicht für unrealistisch. So, aber
kann es sein, ja.
So, aber es gibt ja eben die andere Seite, ne? Die psychische Sicherheit bzw. potenzielle Gefährdung. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen? Was fällt da eigentlich alles drunter? Und warum?
Total gerne. Also vielleicht einfach so zum rechtlichen Rahmen. Das steht seit 2013 tatsächlich explizit im Arbeitsschutzgesetz, Paragraph 5.6 steht drin, eben auch die psychischen Belastungen müssen angeguckt werden. Und Arbeitsschutz funktioniert immer so, dass man sich anschaut, was gibt es denn an Gefährdungen und wie könnten wir die verhindern auf verschiedenen Ebenen. Und eben seit 2013 steht das explizit drin, dass es auch die Psyche betrifft. Und da gehören dann zum einen Sachen dazu, die sich vielleicht mit den physischen Gefährdungen ein Stück weit auch überschneiden. Also sowas wie Ergonomie, Temperatur, Licht, Lautstärke. Das sind natürlich alles Sachen, die sich auch auf unsere Psyche auswirken können. Aber genauso gehört dazu die Frage nach, wie ist denn unsere Arbeitszeit strukturiert? Wie ist unser Arbeitsinhalt strukturiert? Bin ich über- oder unterfordert? Und was ich immer total spannend und auch wichtig finde, die ganzen sozialen Beziehungen. Also die Frage, wie läuft eigentlich die Arbeit oder die Kooperation, Kommunikation mit meinem Vorgesetzten, meiner Vorgesetzten oder auch mit den, mit meinen ganzen KollegInnen. Also ist das eher eine Ressource oder ist das eher ein Stressor? Weil tatsächlich gucken wir in der Gefährdungsbeurteilung immer erstmal drauf, was da ist. Und das finde ich ist auch eigentlich eine total schöne Schnittstelle zu dem, was wir sonst auch im therapeutischen, im Coaching-Bereich machen. Wir gucken ja nicht nur auf Probleme und Herausforderungen, sondern wir gucken ja ganz stark auch immer auf die Ressourcen, also auf die Frage, was ist eigentlich da, was gut funktioniert. Und genauso machen wir das dann in dem Bereich auch, indem wir gucken, was sind die guten Sachen, die wir ausbauen können und was sind die Sachen, die negativ sind, die wir gerne ein bisschen reduzieren wollen.
Okay, und jetzt hast du uns schon ganz, ganz viel erzählt und auch, spannend, ne, da gibt es Gesetze zu, also das ist verankert und diese psychische Gefährdungsbeurteilung. Kannst du uns da noch mal mehr zu erzählen? Also was steckt dahinter? Darf ich das einfach, ich sag mal, einfordern bei meinem Arbeitgeber? Was passiert am Ende mit dem Wisch? Also was macht das?
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass der Arbeitsschutz eben über dieses Instrument der Gefährdungsbeurteilung ganz stark läuft. Und das ist eben nicht nur ein Wisch, ja. Also Gefährdungsbeurteilung ist immer ein Kreislauf und da gehört am Anfang die Beurteilung der Risiken und Ressourcen dazu. Dann gehört aber auch dazu, die Maßnahmen abzuleiten, also gemeinsam zu gucken, wie kann man es denn jetzt besser machen, wenn das unsere Schwerpunkte sind, wenn zum Beispiel wir stressige Kunden haben oder die Führungskräfte dann nicht gut in ihrer Rolle sind. Was können wir denn tatsächlich machen, um das zu verbessern? Und dann gehört natürlich auch noch die Umsetzung der Maßnahmen dazu. Und dann fängt das Ganze quasi wieder von vorne an, wo man dann überprüfen würde, ob diese Maßnahmen tatsächlich auch gegriffen haben. Und es ist so, dass man sagt, ungefähr 50% der Unternehmen haben das. Die anderen haben das noch nicht in Deutschland. Gerade bei kleineren Unternehmen wird es oft noch nicht so umgesetzt. Es gibt aber dann, kann hohe Bußgelder geben, wenn tatsächlich mal zum Beispiel eine Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse vorbeikommt und danach guckt. Ich würde aber, wenn ich als Mitarbeitender, als Mensch, der irgendwo angestellt ist, nicht unbedingt immer gleich mit dieser Keule kommen, sondern würde vielleicht eher mal nachfragen, hey, haben wir sowas? Wäre das nicht cool, das zu machen? Und das eben einfach auch als, naja, so ein Instrument der Organisationsentwicklung vielleicht auch einfach zu sehen. Also zu sehen, dass man wirklich drauf gucken kann. Ja, was ist denn bei uns gut? Was wollen wir ausbauen? Und wie kommen vielleicht auch dann andere Themen wie Diskriminierung, wie Traumasensibilität? Wie können wir das vielleicht auch systemisch angehen, systematisch angehen und da gut integrieren?
Okay, cool. Also
So.
da, also ich höre und das finde ich super spannend, dass es eben nicht nur ein Wisch ist. Ne? Das ist das, was ich manchmal so in Gesprächen mit Menschen mitbekommen habe, dass da so die Sorge ist, ja, okay, dann macht man da halt einmal so eine Beurteilung und dann liegt das irgendwo in dem Ordner, sondern dass es wirklich ein, ja, ein Werkzeug ist, um den Arbeitsplatz tatsächlich nachhaltig besser und gesünder zu gestalten.
Ja, so würde ich das auf jeden Fall auch sehen. Und deswegen ist es auch immer ganz wichtig, dass man, ja, dass es natürlich möglichst breit aufgestellt ist, dass man einen größeren Steuerungskreis hat, wo auch verschiedene Akteure, also nicht nur Arbeitsschutz, sondern eben auch Geschäftsführung und auch betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn man sowas hat, vielleicht die Personalabteilung wirklich auch mit einbezogen wird. Natürlich Mitarbeitervertretung und natürlich auch Mitarbeitende. Und die sollten auch in den Workshops, idealerweise macht man, also häufig ist so ein Ablauf, man macht einen Steuerkreis, man entscheidet sich, auf was genau müssen wir gucken, orientiert sich da an bestimmten Kriterien, schaut dann, wie wollen wir es erheben, wie wollen wir es messen. Das ist oft mit einem Fragebogen. Und danach geht man häufig in Workshops und guckt dann, okay, jetzt haben wir die Ergebnisse, was heißt denn das eigentlich konkret und was können wir jetzt machen, wie können wir es umsetzen, wie können wir schauen, dass der Arbeitsplatz wirklich sicherer wird. Und das wären natürlich so Dinge, wo man auch als Mitarbeitender oder als Mitarbeitervertretung einfach mal nachfragen kann. Gerade wenn es eben im Unternehmen zum Beispiel viele Burnout-Fälle gibt oder wenn es hohe Krankenzahlen aufgrund von psychischen Erkrankungen gibt. Das wäre jetzt nicht ungewöhnlich, weil die sind mittlerweile Platz 3. Also Platz 3 der Arbeitsunfähigkeitstage heutzutage ist aufgrund von psychischen Erkrankungen.
Wow.
So, und wenn man das einfach merkt, ja, oder vielleicht auch merkt, okay, es gibt mehr Überlastungsanzeigen, weil das ist was, was ich als Mitarbeitender immer machen kann, wenn ich merke, okay, es wird mir zu viel. Ich habe mit meinem Vorgesetzten schon gesprochen. Ich habe gesagt, hey, das ist zu viel. Ich kann da so nicht mehr arbeiten. Ich kann hier meine Arbeitsleistung nicht mehr voll erbringen. Ich kann nicht mehr garantieren, dass ich fehlerfrei arbeite. Dann kann man im Notfall auch dieses Instrument der Überlastungsanzeige nutzen, um wirklich auch einfach zu dokumentieren, ja, dass da Grenzen überschritten werden, dass da Dinge passieren müssen. Und ich hoffe immer, dass Unternehmen einfach frühzeitig schon das machen und sich eben die Arbeitsplätze angucken, weil Arbeitsplätze ja auch eine total schöne Ressource sind. Also für ganz viele Menschen ist es ja total wichtig, sozial eingebunden zu sein, auch die Wertschätzung zu bekommen, die man eben über Arbeit mitunter auch bekommt. Ja, und das also sozusagen weniger, also eher auf dieses Positive auch zu gucken, zu sagen, ne, das ist doch eigentlich eine schöne Sache, wenn ich einen tollen Arbeitsplatz habe, wo ich gerne arbeite und wo ich nette Kollegen habe, was für mich auch ja total sinnstiftend und ressourcenorientiert sein kann.
Ja, voll. Voll schön. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Menschen über so psychische Gefährdungsbeurteilung mal gesprochen habe, so, weil genau ich das ja auch total spannend finde und überhaupt über dich erst davon erfahren habe, ist oft so eine Angst und so eine Sorge da, ja, wenn ich das jetzt anstoße, ne, dann bin ich ja wieder irgendwie Troublemaker und jetzt fordere ich wieder irgendwelche Dinge ein und so. Von daher finde ich es total schön, dass du vorhin noch gesagt hattest, naja, man kann ja erstmal gucken, ne, ist da schon was da? Vielleicht gibt es das ja schon, vielleicht wird es nur nicht richtig gelebt oder irgendwie ist da was eingeschlafen, ne, und da erstmal irgendwie, ja, vielleicht auch eher über die Arbeitnehmendenvertretung, wenn das Unternehmen groß genug ist, ne, dass es vielleicht einen Betriebsrat, Personalrat, was auch immer gibt, dass man da erstmal ja, über Gremien auch gehen kann, wo man dann nicht direkt als Person sagt, guck mal hier, ich fordere jetzt ein, dass das da bitte gemacht wird, ne?
Ja, das stimmt. Weil das ist natürlich die Frage, möchte ich mich da auch so expositionieren, ne? Und diejenige sein, der das angeht. Und häufig geht es aber dann auch über zum Beispiel eine Personalabteilung oder auch über eine Sicherheitsfachkraft, dass die dann wirklich sagt, Mensch, Leute, da müsst ihr mal raufgucken, wenn ich mir das hier so angucke bei euch, könnte es da Gefährdung geben. Und ihr könnt einfach auch viel gewinnen. Ihr könnt es als Organisationsentwicklungsprozess sehen. Nicht nur als, oh, ich muss es machen, sondern wirklich auch gucken, hey, wo sind wir denn gut und wo wollen wir denn anders und wo wollen wir denn vielleicht auch besser werden, damit die Menschen hier auch einfach gerne arbeiten, weil ich würde ja gar nicht jedem Arbeitgeber unterstellen oder ich glaube nicht, dass jeder Arbeitgeber einfach nur möchte, dass die Leute möglichst viel arbeiten, sondern ich glaube, dass viele Führungskräfte und auch Arbeitgebende mindestens im Bereich KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, familiengeführte Unternehmen, inhabergeführte Unternehmen und vielleicht auch viele Menschen in den großen Unternehmen, dass sie eigentlich auch alle ein Interesse daran haben, dass die Menschen da gut und gerne arbeiten können und nicht nur wegen der Produktivität, sondern auch einfach, weil es ein Wert an sich ist.
Ja, voll. So wünschen wir es uns. Und so hoffen wir es.
So wünschen wir es. Und ich glaube, das ist auch ist vielleicht nicht überall so und in vielen Bereichen ist es, glaube ich, so.
Ja, voll. Und wir haben ja schon kurz angerissen das Thema mentale Ersthilfe. Und da bist du und seid ihr ja als Arbeitsschutzuniversum seit einiger Zeit dabei, regelmäßig neue mentale Ersthelfende auszubilden, ne? Also analog zu den, ich glaube, die meisten von uns, die mal einen Führerschein irgendwann gemacht oder versucht haben zu machen, haben mal mindestens einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, ne? Wo man dann irgendwie auf dem Dummy rumdrückt und zu Staying Alive oder Highway to Hell oder welcher Rhythmus einem auch immer passt, dann da auf der Dummy-Puppe rumgedrückt hat und stabile Seitenlage und so weiter gelernt hat. Und da quasi analog das Bild von, ah, Moment mal, sowas lernen wir für den Körper, aber wie ist es eigentlich, ja, wenn es mir mental, wenn es mir psychisch oder Menschen um mich herum eher es nicht gut geht, woran erkenne ich das und wie kann ich ihnen denn auch als in Anführungsstrichen Laie, zumindest dann informierter Laie, helfen? Und das finde ich so, so cool, dass ihr ja, das Thema voranbringt in den letzten Jahren in Deutschland mit eurer Ausbildung. Und deswegen erzähl uns gern mal davon. Also ganz grundsätzlich, wie ist es bei euch entstanden? Wie lebt ihr es heute? Was lernt man bei euch in den Ausbildungsgängen? Vielleicht haben wir auch den, die einen oder andere, der die they denkt, das finde ich aber spannend, das möchte ich mal machen.
Ja, und es waren auch tatsächlich schon Mitglieder aus eurer Community bei uns in der Ausbildung zum mentalen Ersthelfen und worüber ich mich auch natürlich besonders gefreut habe. Ja, also wie du hast das so, schon so schön beschrieben, ne? Du hast den regulären Ersthelfer, den physischen, den kennen wir irgendwie alle. Da ist jemand, der Hilfe braucht. Wir leisten Ersthilfe und wir vermitteln weiter an professionelle Hilfe. Und im Prinzip kann man sich den mentalen Ersthelfenden auch genauso vorstellen. Ich sehe, dass es jemand nicht gut geht. Ich gehe proaktiv auf ihn zu. Ich frage, versuche herauszufinden, wo die Person vielleicht gerade Unterstützung braucht, ob ich die Unterstützung geben kann und ansonsten welche professionelle Hilfe es geben kann. Also ein mentaler Ersthelfer ist natürlich kein Psychotherapeut, stellt auch keine Diagnosen, darf auch gerne seine, ne, also seine eigenen Grenzen immer wahren. Und es geht auch nicht darum, dass ich mich jetzt für irgendjemanden aufopfer, sondern es geht einfach darum, anzuerkennen, dass psychische Erkrankungen in unserer heutigen Zeit wirklich einen großen Raum auch einfach einnehmen, wenn wir jetzt mal vom Arbeitsschutz ausguckend kommen und mal sagen, Mensch, wie viele Leute sterben denn durch Arbeitsunfälle jedes Jahr in Deutschland? Dann sind das so um die 300. Ja, das ist da zwar viel, wenn wir dann aber, du hast jetzt gerade gesagt, Führerschein, wenn wir dann auf den Verkehr gucken, ja, Verkehrstote sind schon 3000, also sind schon 10-mal so viel. Und wenn wir dann jetzt aber auf das Thema Psyche gucken und auf das Thema Suizid, dann haben wir 10.000 Suizide jedes Jahr in Deutschland, ja. 10.000 Suizide, 3000 Verkehrstote, also dreimal so viel Suizide, wie wir Verkehrstote haben. Und damit wird für mich einfach immer klar, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig ist, das zu destigmatisieren und aufzuklären und wirklich auch die Hemmschwelle einfach niedriger zu machen, darüber zu sprechen. Und wenn wir 10.000 Suizidtote haben, haben wir darauf ungefähr oder mindestens 100.000 Menschen, die einen Suizidversuch begehen. Und deswegen haben wir uns, ich und meine Kollegin Heike Nordig-Ruf vom Arbeitsschutzuniversum für dieses Jahr auch vorgenommen, mit 100.000 Leuten über mentale Gesundheit zu sprechen. Dieser Podcast ist ein Teil davon. Wir wollen das einfach einmal in die Welt bringen, um einfach das Netz, das Hilfsnetz um die Menschen, die sich mit Lebensmüden Gedanken beschäftigen, um quasi ein Hilfsnetz aufzuspannen. Und genau da fallen natürlich die mentalen Ersthelfenden komplett rein, dass die eben einmal wissen, ja, es gibt Menschen, die haben lebensmüde Gedanken und ganz häufig sagen die das vielleicht nicht direkt, sondern die sagen das verklausuliert, die sagen vielleicht, oh, es wäre vielleicht besser, wenn ich nicht mehr da bin oder bin neulich mit dem Auto durch so eine Allee gefahren und ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn ich jetzt das Lenkrad einfach loslasse. Und es ist dann entscheidend, wie wir reagieren. Also es ist dann entscheidend, dass wir dann nicht sagen, Mensch, aber du wirst dir doch nichts antun, du hast doch so ein schönes Leben und deine Kinder und deine Beziehung und alles ist perfekt. Oder das würdest du mir als Partnerin doch nicht antun, jetzt dir das Leben zu nehmen. Sondern dass wir wirklich hergehen und sagen, Mensch, das klingt nicht gut. Hast du lebensmüde Gedanken? Hast du drüber nachgedacht, deinem Leben ein Ende zu setzen? Und wirklich auch nachzufragen, hast du darüber, also ganz, wie konkret ist der Gedanke vielleicht schon? Weil bei ganz vielen Leuten, die so Gedanken haben, das erschreckt die eigentlich eher selber. Und es ist eigentlich eher so, dass die wirklich auch sagen, um Gottes Willen, ich hatte diese Gedanken und das hat mir wirklich Angst gemacht, sich dann aber auch nicht unbedingt trauen, es jemandem zu erzählen, weil sie eben diese Reaktion fürchten. Und genau da wollen wir hin mit den mentalen Ersthelfenden, dass Menschen das einfach wissen und gut halten und gut auffangen können und auch so eine Randbemerkung, die vielleicht nur sagt, ist es die Cousine am Rande einer Familienfeier oder ist es der Kollege oder ist es der entfernte Kumpel, der sowas sagt, dass ich mich einfach traue, nachzufragen und einfach auch gut weiß, was ich dann machen kann und wann es wie kritisch ist. So, das ist so ein Punkt, den wir da auf jeden Fall vermitteln in dem Kurs, genauso wie die wichtigsten, ne, aber die Erkrankungen, die am häufigsten einfach statistisch gesehen in Deutschland am häufigsten auftreten. Und das ist einmal Depression, Angsterkrankungen und Suchterkrankungen. Das sind so die drei großen, die einen Großteil ausmachen der Krankheitstage. Und dass man da einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, wenn man vielleicht noch nie damit konfrontiert war. Mensch, wie ist denn das? Wie fühlt sich das an? Woran kann man es vielleicht auch merken? Und dann vor allen Dingen auch, wie kann ich ins Gespräch gehen? Also wie kann ich jemanden ansprechen? Was kann ich, was ist klug zu sagen? Und mit was für einer Antwort muss ich vielleicht rechnen? Und das dauert dann ja oft. Das ist ja nicht so, ne? Also der physische Ersthelfer hat es ein bisschen einfacher. Der macht einen Druckverband, der ruft einen Notarzt. Und dann ist die Sache erledigt. Der mentale Ersthelfer, der braucht schon oft auch einen langen Atem. Also der braucht oft vielleicht mehrere Gespräche, mehrere Ansätze. Muss erstmal Vertrauen aufbauen, gerade weil es in unserer heutigen Zeit, unserer Leistungsgesellschaft auch so schwierig ist, oft zu sagen, oh Mensch, mir geht's nicht gut, könnte auch was das Heftigeres sein. Und genau da soll ja diese Destigmatisierung auch hingehen, dass wir es einfach leichter haben zu sagen, Mensch, mir geht's gerade nicht gut oder ich habe da eine Depressionsdiagnose. Das heißt nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr kann. Das heißt nur, ne? Oder was heißt es denn bei dem Einzelnen? Bei dem einen heißt es vielleicht, er kann wirklich eine Zeit lang gar nichts. Bei anderen heißt es vielleicht, er hat nicht mehr ganz so viel Energie für eine Zeit. Das ist auch, kann sehr unterschiedlich sein. Ja, und gerade Männer finden wir immer großartig, wenn sich auch Männer dafür interessieren, weil anderen Männern es leichter fällt, vielleicht sich zu öffnen. Und wenn wir auf diese 10.000 Suizide gucken, dann sind so 3/4 sind tatsächlich Männer. Ja. Krass. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet.
Ja, und gleichzeitig super spannend. Ne? Also ich habe das Gefühl, das war jetzt einmal so Rundumschlag. Also worum geht es in der Ausbildung? Okay, die gängigsten psychischen Krankheiten, ne, denen man so im Alltag begegnet. Und also ich meine, wir sprechen hier ja natürlich auch im Survivor Queen Podcast. Ne? Das heißt, die meisten, die uns hier gerade hören, sind entweder sowieso selbst Betroffene oder angehörige Fachpersonen. Das heißt, viele von uns kennen das, ne? Weil natürlich gerade die Dinge Depression, Suizidalität und Angst- und Suchterkrankungen sind natürlich auch sehr komorbide, ne? Also treten oft zusammen auf oder gerade so Depressionen vielleicht auch erstmal als erstes, bevor dann vielleicht eine PTBS-Diagnose kommt. Ne? Das heißt, ich glaube, den Großteil der Menschen, die uns gerade zuhören, für die ist das jetzt gerade gar nicht so überraschend. Und es macht aber natürlich trotzdem Unterschied, ob ich das habe und ich das kenne oder, ne, so wie die Menschen aus unserer Community, die schon bei dir, bei euch in der Ausbildung waren, da aus der, ich sag mal, aus dem Erfahrungswissen noch ein professionalisierteres Wissen zu bekommen. Ne? Also da quasi mit euch durch die Themen durchzugehen und zu verstehen auf einer Metaebene, ah, okay, ne, mir geht es vielleicht mit einer Depression so und so, aber grundsätzlich sind die Zahlen so, die meisten Menschen handeln eher so, ne? Und da auch einfach so ein bisschen die Angst zu nehmen. Also ich habe das Gefühl, das ist so eines, vielleicht auch so das Allerwichtigste auch bei der physischen Ersthilfe, ne, dass ich da jetzt keine Angst habe, den Menschen, der da auf dem Boden liegt, anzufassen, sondern schon beherzt hingehe und den in eine stabile Seitenlage bringe, ihn anspreche und gucke, was braucht's, ne? Und da auch bei dem Mentalen, beim Psychischen, auch genau da in diese Befähigung reinzukommen, ne? Suizidalität hast du gerade als super gutes Beispiel genommen. Es ist ja oft, ich glaube, die meisten Menschen, die noch nie was mit Suizidalität zu tun hatten, die schrecken da erstmal, ne, wie bei der physischen Ersthilfe, erstmal vor den Menschen zurück. Nicht so, Gott, oh Gott, ich will hier gar nichts falsch machen, ich fasse lieber gar nichts an, bevor hier gleich irgendwas kaputt geht. Oder es wird zu einem Tabu, ne, da hat jemand was ausgesprochen, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, also ignoriere ich es. Und dann steht da irgendwie der Elefant im Raum und der Mensch, der es geäußert hat, der weiß jetzt auch nicht, wie er damit umgehen soll. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass ihr mit eurer Ausbildung da eine Lücke schließt. Ne? Also wir lernen gefühlt ganz viel mittlerweile über Social Media und ganz viele erzählen. Aber wie gehe ich jetzt wirklich damit um? Wie kann ich wirklich handlungsfähig sein in meinem Alltag als Mensch, der ich in Interaktion mit anderen Menschen bin und halt ja den ganzen Tag eigentlich irgendwie mit Menschen rede, schreibe, kommuniziere, in Verbindung bin? Und das finde ich so cool.
Ja, ich würde, glaube ich, auch noch mal ergänzen. Also zum einen, klar, wenn ich selber Betroffener bin und sage, hey, ich habe jetzt, ne, habe vielleicht auch eine Reise hinter mir und möchte das gerne teilen mit anderen, Erfahrungen, die ich gemacht habe und möchte andere unterstützen. Ich fühle mich jetzt selber stabil. Ich habe Lust, so eine mentale Ersthelfer-Ausbildung zu machen. Dann ist das natürlich super cool. Und gleichzeitig kann das ja aber auch ein Hinweis sein oder auch eine Möglichkeit sein für Angehörige. Also, dass man als Angehöriger sich mit sowas auseinandersetzt und sagt, Mensch, okay, wie kann ich denn eigentlich jemanden gut unterstützen? Und da würde ich auch immer noch mal nicht nur auf den mentalen Ersthelfer, sondern auch einfach auf ganz viele wunderbare Selbsthilfegruppen und Unterstützungsangebote verweisen, weil ja, ich weiß, und das habt ihr vermutlich im Podcast auch mehr als einmal besprochen, dass es nicht so einfach ist, einen Therapieplatz zu finden und einen guten Therapieplatz zu finden. Und gleichzeitig gibt es andere Möglichkeiten, auch sich schon mal erste Hilfe zu suchen oder sich vielleicht auch als Angehöriger, wenn ich denke, verdammt, jetzt hat da jemand eine Depression, was mache ich denn damit? Wie kann ich denn jetzt gut mit dieser Person umgehen? Wie kann ich die denn unterstützen? Welches Verhalten ist vielleicht förderlich? Was ist vielleicht bei Angsterkrankungen? Da ist es ja so, ne? Dann tendiert man vielleicht dazu, jemandem ganz viel Arbeit abnehmen zu wollen und verstärkt damit aber ungünstigerweise diese Angst oder diese Angsterkrankung, was man eigentlich gar nicht möchte. Und da ist es total klug, finde ich, wirklich auch zu gucken, gibt es Angehörigengruppen? Gibt es einen Support für mich? Gibt es auch, in manchen Unternehmen gibt es sogenannte EAP-Systeme, also Employee Assistance Programs. Da gibt es Hotlines, da gibt es Sozialarbeiter oder Psychotherapeuten. Und da darf ich auch als Angehöriger oder als Mensch, der sich Sorgen um jemanden macht, anrufen. Da dürfte ich auch als mentaler Ersthelfer, ausgebildet oder nicht, aber diese Angebote kann ich auch nutzen. Und da einfach zu gucken, was gibt's denn an Unterstützung? Und als mentaler Ersthelfer würde man natürlich dann nochmal, hätte man nochmal so ein breiteres Portfolio an, okay, was gibt's denn eigentlich an Angeboten und wo kann ich jemanden vielleicht mit hinnehmen oder hinschicken oder ermutigen hinzugehen oder wie kann ich jemanden unterstützen, vielleicht einen Therapieplatz zu finden? Weil das ist ja oft dann, ne, braucht es halt irgendwie, gerade wenn du in der Depression bist und die Energie nicht hast, da jetzt mehrere abzutelefonieren und dann vielleicht bei der Krankenkasse noch eine Kostenerstattung zu beantragen und das alles zu dokumentieren und so. Das ist total super, wenn es dann Menschen natürlich in deiner Umgebung gibt, die dich da auch ein bisschen unterstützen können. Das können mentale Ersthelfende halt total, total gut machen.
Ja, voll. Und nochmal Richtung, wer kann denn bei euch die Ausbildung machen? Ne? Also du hast ja vorhin schon erzählt, ihr kommt aus dem Arbeitsschutz, also im Blick auf Arbeitsplatz, aber der mentale Ersthelfer, die Ausbildung bei euch ist ja eher breit gefächert auf, ne, KollegInnen, FreundInnen, Familie. Also genau, da einmal so der Blick drauf, wer kann bei euch eigentlich so teilnehmen, aus welchem Rahmen, zahle ich das selber, gibt es vielleicht auch Pötte, ich sag mal so Arbeitgebende, die sagen, ja, wir zahlen das, uns ist das wichtig. Wie ist so, genau, wie sind bei euch so die Zahlen, die Erfahrungen, die Eingangskriterien?
Ja, also wir kommen zwar aus, sozusagen sind verankert im Arbeitsschutz in den Unternehmen. Ich bin ja von Haus aus Psychologin. Meine Kollegin hat lange in der Klinik gearbeitet als Therapeutin. Und insofern arbeiten wir zum einen natürlich viel mit Menschen, die in Unternehmen sind, wo das dann auch meistens das Unternehmen einfach übernimmt. Also wo dann man sich einfach an den Vorgesetzten oder an die Personalabteilung wendet und sagt, Mensch, haben wir eigentlich mentale Ersthelfende? Ich würde das gerne machen. Ich habe mir da was rausgesucht. Würdet ihr das übernehmen? Und da sind ganz viele Unternehmen sind offen und sind dankbar dafür. Am besten finde ich ja immer, wenn man gleich noch ein paar Kollegen mitmotiviert, damit man dann nicht alleine sozusagen ist und das Ganze auch eher noch systematisch aufstellen kann. Genau, also das ist, ich würde sagen, der häufigste Weg, dass ein Unternehmen, also entweder jemand sagt, ich habe da Lust drauf und dann und das Unternehmen das bezahlt oder umgekehrt, das Unternehmen sagt, Mensch, wir finden das eine gute Idee, wir wollen welche ausbilden lassen, wer im Unternehmen hat denn Lust dazu? Wir haben aber auch manchmal Privatpersonen, die sagen, ich möchte das einfach für mich machen, ich finde das interessant und entweder mein Arbeitgeber übernimmt es nicht oder wollte da jetzt nicht fragen. Auch das ist eine Möglichkeit. Und wir haben in jedem Kurs, also bei uns sind es immer Online-Kurse, unsere offenen Kurse sind alle online, verknüpft auch nochmal mit einer Lernplattform, wo man sich dann vorbereiten kann, Dinge auf jeden Fall lernen und lesen und dann eben immer in einer Gruppe zusammenkommt, um wirklich, sag mal, Fragen zu stellen, Sachen auch auszuprobieren. 3x3 Stunden treffen wir uns da live online und machen aber auch so Inhouse-Seminare für Firmen und so, fahren dann da auch hin, wenn eine Firma sagt, ja, wir haben da 12 Leute zusammen. Und wir haben in jedem dieser offenen Online-Kurse haben wir immer einen sogenannten Herzensplatz. Also wenn jemand aus dem sozial nachhaltigen Bereich kommt und sagt, ich würde das gerne machen, aber bei uns gibt es da keine Finanzierungsmöglichkeit, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben und dann finden wir, genau, dann gibt es eben diesen Herzensplatz. Und wenn sonst ihr sagt, ich würde das gerne machen, aber es ist gerade finanziell nicht so doll, dann schreibt uns, dann finden wir auch immer Mittel und Wege, weil uns einfach wichtig ist, dass das möglichst viele Leute wissen und viele Leute da mitmachen können. Deswegen haben wir uns ja auch dieses Jahr das Ziel gesetzt, wirklich, also wir haben uns nicht jetzt, ist toll, das wäre natürlich toll, 100.000 mentale Ersthelfen auszubilden, aber da so ein Kurs immer 12 Leute enthält, kannst du hochrechnen, wie viele Stunden das wären. Das wird nichts dieses Jahr. Und zumindest das Thema mal über Podcasts und Vorträge und vielleicht auch Gesundheitstage zu verbreiten, das ist uns da auf jeden Fall ein Anliegen. Insofern, falls irgendjemand noch einen Podcast hat oder noch jemanden noch einen Vortragenden braucht, gerne auch für einen Verein oder so, lasst uns das wissen. Da kommen wir ins Gespräch.
Ja, Genau, also Kontaktdaten zu Stefanie und dem Arbeitsschutzuniversum findet ihr ja auf jeden Fall in den Shownotes. Das heißt, da könnt ihr auf die Webseite gehen oder euch direkt bei Stefanie melden, wenn ihr Ideen habt. Stefanie und oder das Arbeitsschutzuniversum sollte bei uns im Unternehmen mal sprechen oder auf unseren Gesundheitstagen oder wie, wo auch immer, auf welcher Plattform. Meldet euch voll gerne da. Genau, es ist. Habt ihr Stefanie ja jetzt schon mal erlebt als Speakerin und ihr merkt, wie ihr Herzblut dran hängt an dem Thema mentale Gesundheit. Ja, jetzt haben wir gerade quasi einmal so den Schnelldurchlauf gemacht an Sachen, die ich so an Fragen hatte. Jetzt gucke ich zu dir, Stefanie. Gibt es noch was, wo du sagst, oh, darüber wollte ich gerne noch erzählen oder das wäre noch spannend zu wissen? Ich bin zuletzt über folgende Studie gestolpert. Du bist ja auch immer sehr, sehr ergiebig am Lesen und am Zahn der Zeit, was aktuelle Studien und Themen so angeht, was mentale Gesundheit angeht.
Ja, ich habe mal gerade überlegt. Ich glaube, eine Zahl, die wir noch nicht genannt haben, also wir haben zwar schon gesagt, dass es viele Leute betrifft, aber ich finde immer diese Zahl von der Deutschen Stiftung Depressionshilfe und Suizidprävention heißen sie mittlerweile. Die haben mal so eine Erhebung gemacht und gefragt, hattest oder hast du gerade eine Depression? Und da kam raus, dass bei den Befragten 20% der Menschen eine Depression entweder schon mal hatten oder aktuell haben. Und das heißt ja, dass es jeder Fünfte ist. Und das heißt, auch wenn Statistik so nicht funktioniert, das würde heißen, wenn man 5 Leute kennt, ist oder war einer davon, war depressiv oder hatte eine Depression, ja. Und ich finde, wenn man sich das so mal auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das schon ganz schön viel. Und wenn ich die Person nicht, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kenne jemanden mit Depressionen, also entweder hat man dann sehr wenig Menschen in seinem Umfeld oder vielleicht hat man das noch nicht mitgekriegt, ja. Vermutlich ist das jetzt bei deiner Hörerinnenschaft eher nicht so der Fall, dass ihr seid ja vermutlich alle da sehr sensibel und gut aufgestellt, was das Thema angeht. Heißt aber auf der anderen Seite, viele Menschen, ja, kriegen das vielleicht auch gar nicht so mit. Und deswegen ist immer, wenn man die Energie und die Nerv hat, es zu erzählen oder auch auf das Thema aufmerksam zu machen, dann ist das immer eine gute Sache, auch ja, einfach zur Aufklärung beizutragen oder Leute im Umfeld anzuregen, da zur Aufklärung beizutragen. Also muss man ja nicht alles selber machen. Ja, das finde ich, ist so ein Thema. Und ein anderes Thema, was jetzt sowohl im privaten als auch im beruflichen sicherlich noch kommen wird, ist so die Frage nach dem Umgang mit der KI und nach der Frage, wie kann das uns in therapeutischen Kontexten unterstützen? Was macht das eigentlich mit unserem Stresserleben? Ne? Und ja, da passiert tatsächlich auch gerade einiges und es gibt auch einige Ansätze schon, Coaching und Therapie mit KI zu unterstützen. Ich glaube aber, wenn es so, weiß nicht, wie so deine Erfahrung und Meinung dazu ist, aber so, ich glaube mal, wenn es in einem guten Setting ist, mit einer menschlichen Begleitung, dann kann das so vielleicht Zwischensitzungen, kann das irgendwie ein cooles Thema sein. Wenn es nur das wäre, würde ich es, glaube ich, ein bisschen gefährlich finden, so nach aktuellem Stand.
Super Frage. Die hätte ich gerade an dich gegeben, weil du ja auch gerade ganz frisch einen Artikel zugeschrieben hast. Aber ich bin gleich gespannt, von dir zu hören, wie dein Artikel jetzt ausgegangen ist und mit welcher Haltung du ihn quasi geschrieben und abgesendet hast. Genau, also ich glaube, du hast meine Haltung da auch schon ganz gut gefunden. Also an sich finde ich, ist KI eine große Chance, ne? Gerade im, ich sag mal, auch Akut-Notfall-Kontext, ne? Also viele haben ja, ich sag mal, typisch Ängste, Albträume etc., das kommt ja oft nachts. Ne? Im Alltag sind wir meistens ganz gut beschäftigt. So, und wer hat nachts wirklich jemanden, wo er, sie, they sich dann mitten in der Nacht hinwenden kann, dass da auch wirklich jemand da ist und präsent ist und antworten kann und mit einem da ist. Und ich glaube, das haben wir alle über die Jahre jetzt mit ChatGPT, mit Claude, mit wem auch immer, ganz gut mitbekommen, dass die sehr, sehr gut auf Empathie trainiert sind, ja, und uns gerne unterstützen wollen. Und ja, du machst das toll und super. super. Und ja, natürlich ist das jetzt ein Roboter, ein Sprachmodell, das mit uns spricht. Und gleichzeitig, wenn wir uns darauf einlassen können, ist es oft genau das, ne, dieses Gesehenwerden und diese Koregulation, dieses auch das Optimistische, ja, das wird schon wieder. Und lass uns doch mal gucken, kann ich dir noch bei was helfen? Soll ich dir gerade eine Übung anleiten? Ne, das ist was, das können Menschen in einer Akutsituation gar nicht unbedingt leisten, ne? Also ich sag mal im Alltagskontext. Und selbst wenn wir in eine Klinik reingehen, haben wir ja selbst in Kliniken nachts eine sehr dünne Besetzung und auch da ist es ja eher sehr behelfsmäßig, weil das dann eher, ich sag mal, in Anführungsstrichen die Nachtschwester ist, ne? Oder also ja, oder ja gerade in so Akutfällen und wenn dann auch noch wenig Menschen da sind, entweder wegen der Uhrzeit oder weil vielleicht auch grundsätzlich mein soziales Netzwerk eher kleiner ist, was ja, ne, aufgrund von Trauma auch gar nicht so unrealistisch ist, gerade wenn vielleicht auch eine in Anführungsstrichen gängige Gewerbstätigkeit nicht so the thing ist, ne, dann fehlt mir auch das komplette Arbeitsnetzwerk. Genau, von daher, ich bin grundsätzlich bei KI, glaube ich, ist es eine gute Chance, wenn wir sie klug nutzen, ne? Wenn wir im Hinterkopf behalten, es ist kein Mensch, es ist ein mittlerweile oft gut trainiertes Modell. Es birgt natürlich Gefahren, ne? Das haben wir auch in den letzten Jahren so ein paar Mal mitbekommen, ne? Dass dann Menschen mit Suizidalitätsgedanken, Tendenzen mit der KI geschrieben haben, wo die Moral noch nicht so ganz reinprogrammiert war und dann die KI unterstützt hat, dabei die Gedanken größer und stärker werden zu lassen und vielleicht Ausführungen zu planen. Ne? Also da kriege ich Schnappatmung, wenn ich sowas lese. Und gleichzeitig Zwischensitzungen, wenn man gut begleitet ist, also wenn man Coaching, Therapie, was auch immer ein Setting hat, wo man begleitet ist, kann KI was unglaublich Gutes sein, was uns zwischendrin unterstützt und halten kann, ne, uns vielleicht auch daran erinnern kann, hey, du hast doch letztens die Übung gehabt, willst du die nicht nochmal probieren? Und auch da wieder ein Ausrufezeichen, Achtung, wir geben mit jedem Gespräch, mit jeder Sorge, mit jedem Albtraum, mit allem, was wir da in KI reingeben, potenziell natürlich auch was sehr, sehr, sehr Persönliches in eine vielleicht Blackbox. Ne? Klar, wir können einen Haken machen bei, nein, bitte nutze meine Daten nicht für Trainingszwecke. Wir können Inkognito-Chats machen. Ne? Bitte merke dir nicht, was ich dir heute erzählt habe. Wenn dieser Chat nachher aus ist, dann ist das auch weg. Ne? Und dennoch wissen wir nicht, was dahinter passiert. Ne? Gerade wenn es US-Firmen sind, wo Patriot Act und Dinge nochmal einen anderen Stellenwert haben und Datenschutz einen ganz anderen Stellenwert. Von daher immer mit so ein bisschen, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie so früher, wie man Kinder ans Internet rangeführt hat, fühlt es sich so für mich manchmal heute an, uns als Erwachsene an die KI ranzuführen, dass wir die mit Bedacht nutzen und im Blick behalten, ja, das sind deine Daten, entscheide genau, wem du sie geben magst, in welcher Ausführlichkeit. Und es gibt ja auch so Tests, ne, wo du dann quasi der KI mal sagen kannst, erzähle mir mal alles, was du über mich weißt. Ne? Und dann ist das manchmal cool und manchmal unheimlich. So, da mache ich mal einen Punkt und ich glaube, wir können da sehr philosophisch werden. Ich mache da mal für mich einen Punkt und bin gespannt, was du zu erzählen hast und wie dein Artikel am Ende geworden ist für eine ziemlich große Zeitschrift, ne?
Ja, für so ein Arbeitsschutzkompendium, genau. Ist das ein, ich bin bei ganz vielen Sachen bin ich bei dir und ich glaube, was so auch mittlerweile wissenschaftlich ganz gut untersucht ist, dass es da, wo es Therapiemanuale gibt, also so im Verhaltenstherapeutischen oder kognitive Verhaltenstherapie, die haben ja häufig so Manuale, also Schritt 1, ist natürlich auch nicht, ne, aber so oft so Schritt 1, Schritt 2 und das sind die Übungen, die gut funktionieren. Alles, was so strukturiert ist, das kann KI oft ganz gut abbilden und kann eben auch unterstützen, so bei Hausaufgaben und Sachen zwischen Sessions und so. Und auch das empathische Zuhören, das sich verstanden fühlen, das kann die, glaube ich, auch mittlerweile ganz gut abbilden. Ich würde auch immer sagen, was natürlich auch großartig ist, jetzt in unserem Kontext, wenn ich als mentaler Ersthelfer denke, ich würde das irgendwie gerne ansprechen bei der Person, aber ich weiß nicht so richtig wie. Was hältst du denn? Und dann mit der KI mal zu sagen, was hältst du denn? Stell dir mal vor, du wärst jetzt diese Person, natürlich ohne Namen und irgendwelche zu deutlichen Details, aber stell dir vor, du wärst diese Person und ich würde dich so ansprechen. Wäre das cool? Oder hättest du eine andere Idee? Wie könnte ich denn da rangehen? Was könnte denn so ein erster Satz sein? Was könnte denn ein guter Kontext sein? Also mich da selber auch einfach quasi beraten zu lassen, wie ich solche Gespräche mit Betroffenen aufbauen kann. Dafür kann ich die KI, glaube ich, ganz großartig nutzen. Und ansonsten ist es so im Arbeitskontext einfach die ganz klare Frage, wie wird es eingesetzt und welche, wird frühzeitig transparent gemacht, wofür die eingesetzt würden, was sie kann und was sie nicht kann. Weil natürlich auch zum Beispiel sowas wie Überwachung, war jetzt vor kurzem in der Presse, dass in den USA Burger King die Mitarbeitenden, die am Drive-In arbeiten, mit ihrer Software Patty, heißt die, glaube ich, überwacht und dann so guckt, wie freundlich sind die, ja? Und dann kriegst du so eine Rückmeldung. Und das ist natürlich, wenn du so permanent überwacht wirst, das ist jetzt eher unschön. Und wenn dann die Kriterien auch nicht klar sind, und da schützt uns in Deutschland aber oft, ja, oder in allermeisten Fällen so eine Datenschutzverordnung und auch ein Betriebsrat, der dann einfach auch guckt, dass die KI da so nicht zu sehr genutzt wird, weil natürlich diese Überwachung, also es ist halt einfach, du kannst unfassbar große Datenmengen verarbeiten, ne? Und es gab auch mal Ansätze, zum Beispiel zu gucken, ob man bei Anrufern rausfinden kann, ob die depressiv sind oder ne, so in die Analyse zu gehen, allein durch die Stimmmodulation, allein um zu gucken, welche Worte die verwenden. Also auch im therapeutischen, im diagnostischen kann das potenziell gut eingesetzt werden, man muss halt wirklich immer gucken, wie man die Grenzen setzt. Ja, also bin dabei, dir ist eine große Chance und gleichzeitig ist, glaube ich, eine gewisse Vorsicht aktuell noch eine kluge Idee.
Ja. Wer mich kennt, weiß, ich bin eine große Freundin von Wortwitzen. Ich komme gerade nicht über die Software hinweg, dass die beim Burger. Bei der Burgerkette Patty heißt. Ah, es ist schlimm und lustig zugleich. Es tut mir leid.
Ja, und okay. Genau so ist es. Genau so ist es.
Danke dir für den Exkurs nochmal so Richtung Aktualität.
Gerne, gerne, gerne.
Stefanie, hast du noch Last Words, die du unseren Zuhörenden mitgeben magst?
Ach, vielleicht einfach, ich hoffe, ihr habt alle schon einen Notfallkoffer für schwierige Situationen. Das ist nämlich auch ein Thema, was wir im mentalen Ersthelfenden immer machen, dass wir sagen, Leute, wenn es euch gut geht, dann packt euch einen Notfallkoffer. Meistens ist es, wenn es mir nicht mehr gut geht, ist es fast schon zu spät. Also, in guten Zeiten packt euch einen Notfallkoffer für eure Psyche. Guckt, was tut mir gut? Wer sind die Menschen, die ich auch nachts anrufen kann? Oder was sind die Hotlines, wo ich nachts anrufen kann? Was sind die Übungen, die ich machen kann? Habe ich eine App mit vielleicht Achtsamkeitsübungen? Das ist nicht, wenn der Kopf, ne, wenn dann irgendwie nachts was ist oder auch so, das ist nicht der Moment, wo ich anfange, dann solche Übungen rauszusuchen, sondern dann sollte ich sie da haben, ich sollte sie schon mal geübt haben. Und das ist was ich wunderbar für mich machen kann, egal ob ich ein Trauma habe, ob ich eine Depression habe oder auch nicht. Denn stressige Situationen haben wir alle mal. Und das ist auch eine schöne Übung, das mit einem Partner, einer Partnerin oder mit KollegInnen, mit Kindern zu machen, sich wirklich hinzusetzen und zu gucken und das auch gerne aufzuschreiben, sich irgendwo hinzuhängen oder einzupacken, damit dann, wenn irgendwas ist, vielleicht auch jemand anders diesen Notfallkoffer rauspacken kann und dir dann eine Wärmflasche machen oder ein Kältepad vorbeibringen, wissen, was der richtige Skill für dich ist, was die Musik ist, die dir vielleicht gerade gut tut. Das wäre vielleicht noch sowas, wo ich sagen würde, ich glaube, das ist was wirklich für alle hilfreich und schön ist. Und du hast ja auch diese wunderbaren SOS-Übungen. Vielleicht sind da auch welche drin, die in den Notfallkoffer kommen. Bei Zeiten vorsorgen. Gerne, unabhängig davon, wie es euch gerade geht, würde ich fast sagen.
Genau so.
Das wäre
Liebe.
vielleicht noch so, genau, das wäre vielleicht noch so das Letzte, was ich hier euch mit auf den Weg geben wollen würde. Und dann hoffe ich, dass ich den einen oder anderen irgendwo mal höre oder sehe.
Ganz bestimmt. Ich danke dir, Stefanie, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir unsere sehr vollen Kalender geschafft haben zu synchronisieren und du uns heute mitgenommen hast durch die psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und jetzt nochmal ganz viel zum Thema mentale Ersthilfe und ein Blick in die Gegenwart und Zukunft mit KI. Danke für deine Arbeit. Danke, dass du mentale Gesundheit nicht nur am Arbeitsplatz, sondern insgesamt gesamtgesellschaftlich mehr in die Welt hinaus trägst, dass du mehr Menschen davon mitbekommen. Und ich drücke dir die Daumen, dass du deine 100.000 Menschen erreichst.
Vielen lieben Dank. Ich danke dir sehr.
Voll, voll gerne. Und dann bis bald.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Das war's mit der Folge zur psychischen Gefährdungsbeurteilung und mentalen Erste-Hilfe mit Dr. Stefanie Schüler. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast für dich ganz viel mitnehmen können, das ein oder andere vielleicht auch gelernt. Und wenn du Lust hast, selber mentaler Ersthelfer, mentale Ersthelferin zu werden, schau total gern mal auf ihrer Webseite vorbei. Wir haben sie dir in den Shownotes verlinkt. mentaler-ersthelfer.de. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass du uns hörst, vielen Dank, dass du uns unterstützt mit deinem Like, mit deiner, ja, mit dem Hören, quasi mit dem Download dieser einen Folge und vielleicht auch noch vielen anderen. Und ich wünsche dir viel Freude mit unserem Survivor Queen Song. Lass gerne einfach an, lass dich berieseln von unserer wundervollen, wundervollen, tollen, zauberhaften Musik und wir hören uns in der nächsten Folge.
Gemeinsam gehen.